Dona nobis pacem. Grant us peace. Gib uns Frieden. Friedemann hat es schon in der Anmoderation erwähnt, das ist der Schrei der Friedenssehnsucht, der gerade in dieser Adventszeit 2023 immer wieder gehört wird. Frieden. Ein Thema, das uns alle interessiert. Denn seit fast zwei Jahren wütet ein schrecklicher Krieg in der Ukraine. Kaum zu fassen, kaum zu glauben, wie der Krieg in Europa. Und seit dem barbarischen Terrormassaker in Israel gibt es jetzt Krieg, auch im Nahen Osten oder im Gazastreifen. Und fast täglich erreichen uns Kriegsbilder aus diesen Ländern, aus der Ukraine, aus Israel oder von irgendwo auf der Welt, wo es gerade Krieg gibt. Zerstörte Häuser und Autos, das Dröhnen von Kampfflugzeugen, das Rattern von Maschinengewehren, das Donnern von schießenden Panzern und die entsprechenden Explosionen. Das alles versuchen uns die Reporter möglichst direkt aus dem Kriegsgeschehen auf unsere Bildschirme im Wohnzimmer zu bringen. Israels Kampf gegen die Terrororganisation Hamas und der anhaltende Krieg in der Ukraine. Sie halten die Welt zurzeit in Atem, bringen auch das Gleichgewicht in Europa ins Wanken. Wir sehen diese Bilder und denken, wann wird endlich wieder Frieden in diesen Gegenden einkehren? Hier in unserem Land und in Westeuropa haben wir ja in den letzten 70 Jahren äußeren, irdischen Frieden genießen dürfen. Aber auch unsere Geschichte, sie lehrt uns, wie irdischer, menschlicher Friede sehr zerbrechlich ist. Wir haben es selber in unserem Land hautnah erlebt, auf den furchtbaren, sinnlosen Ersten Weltkrieg folgte der grauenvolle Zweite Weltkrieg, das dunkelste Kapitel unserer deutschen Geschichte. Und am Ende dieses schrecklichen Krieges folgte kurz darauf der Kalte Krieg, der die Teilung Deutschlands besiegelte. Zwar wurde nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um den Weltfrieden zu sichern, doch hatte seit ihrer Gründung noch keinen einzigen Tag universalen Frieden gegeben. Da werden zwar Resolutionen erlassen, die haben aber nur einen symbolischen Charakter. Der Zustand des Friedens auf Erden äußerst fragil, unbeständig, schwach. Friedensverträge werden geschlossen und sie werden genauso schnell gebrochen. Die Geschichte lehrt uns, der Mensch ist unfähig, dauerhaft Frieden zu halten. Und trotzdem bleibt tief in unserem Herzen diese Sehnsucht nach Frieden, dona nobis pacem, gib uns Frieden, Herr. Gerade in der Weihnachtszeit ist es ein wiederkehrendes Thema. Friedens. Sehnsucht. Wir sehnen uns nach einem Frieden, auf den wir uns verlassen können. Diese Friedenssehnsucht, sie ist unstillbar. Und selbst wenn der äußere Frieden einigermaßen stabil ist, ist immer noch die Frage, wie sieht es denn aus mit unserem inneren Frieden? Fangen Konflikte, Kriege, Kämpfe nicht schon im Kleinen an, in unseren unmittelbaren Beziehungen? Wie sieht deine und meine Beziehung zum Partner, zu den Glaubensgeschwistern, zum schwierigen Nachbarn, zum grimmigen Arbeitskollegen, zum gierigen Chef, zu den lieben Verwandten, die alle Weihnachten sehen müssen oder wollen oder sollten, aus? Sind nicht dort schon die Keime für größere Konflikte zu sehen? Wir Menschen sehnen uns doch nach innerer Harmonie, nach Wohlbefinden, nach Frieden. In Jeremia 8, Vers 15, da wird diese Friedenssehnsucht auch sehr plakativ ausgedrückt. Man hofft auf Frieden, aber es wird nicht besser. Aber eine Zeit der Heilung, aber siehe da, Schrecken. Jeremia, einer meiner Lieblingspropheten. Von Gott berufen, das Gericht Gottes durch die Babylonier über Juda anzukündigen. Und er ruft das Volk, das dem Götzendienst und dem tödlichen Virus der Sünde verfallen war, über Jahre zur Umkehr. Das Volk ignoriert seine Botschaft und das Gericht setzt ein. Man hofft auf Frieden, aber es wird nicht besser. Das ist ein Satz, der auch unsere Zeit gut beschreibt. Frieden, Pazem. Im Hebräischen steht hier das schöne Wort Shalom, das wir mittlerweile alle gut kennen und manchmal auch als Gruß gebrauchen. In dem Land, in dem ich aufgewachsen bin und 20 Jahre gelebt habe, da begrüßten sich die Christen oder sie begrüßen sich auch heute noch mit diesem Friedensgruß. Pace. Frieden. Shalom. Ich wünsche dir Frieden. Friede sei mit dir. Aber wir haben es ja hier schon oft gehört, ich habe es schon oft gesagt, wir haben es alle gelernt. Shalom im Hebräischen, das bedeutet ja viel mehr als nur die Abwesenheit von Krieg oder nur die Abwesenheit von Streit. Auch umfasst Shalom mehr als einen allgemeinen Zustand des Wohlstands und der Freiheit von Sorgen und Mühen. Shalom ist ein Wort, das ganzheitliches Wohlergehen beschreibt. Wenn ein Mensch sagen kann, es geht mir rundum gut an Leib, Seele und Geist. Und nicht nur mir allein, sondern auch allen Lebewesen. In der Nähe und in der Ferne. Das ist Shalom. Ein absolutes Beziehungswort, das ein Zusammenleben beschreibt, in dem die Ungerechtigkeit aufgehört hat und wo Menschen in ihren Beziehungen heil geworden sind. Wir sehnen uns nach diesem Frieden. Aber warum haben die Menschen oft keinen Frieden? Die Bibel, sie beantwortet diese Frage. Sie sagt uns, wir Menschen haben ein Grundproblem. Unser Problem ist, dass wir uns von Gott entfremdet haben. Deshalb leben wir ruhelos, friedlos in dieser Welt. Im Garten Eden, im sogenannten Paradies, fing diese Entfremdung an. Da hat sich der Mensch von Gott emanzipiert. Was ist denn da passiert? Wir kennen alle die Geschichte. Die ersten Menschen, Adam, Eva, sie zweifeln daran, dass es Gott nur gut mit ihnen meinte. Sie wollten unabhängig von Gott ihr Leben bestimmen, wollten selbst Gott sein. Was dann passiert, lesen wir gleich auf den ersten Seiten der Bibel. Der Mensch, er ist nach diesem Schritt des Ungehorsams, nach diesem Zweifeln an Gott, nach diesem Infragestellen Gottes, plötzlich getrennt von Gott. Er hat keine innige Beziehung mehr zu ihm. Und schon gleich in der zweiten Generation führt ein religiöser Streit zwischen zwei Brüdern zu Mord. Kain tötet Abel. Und seit der Mensch sich von Gott losgesagt hat, nahmen die Konflikte auf der Erde immer mehr zu. Und jetzt sind wir in der Lage, die komplette Erde mehrfach völlig zu zerstören. Oppenheimer lässt grüßen. Welch ein Fortschritt! Wenn es also um das Thema Frieden geht, lehrt uns das Wort Gottes eindeutig, dass wir ohne Gott keinen wahren, echten Frieden finden werden. Und sie sagt uns auch, dass Gott selbst für uns Menschen Frieden ersehnt, einfach weil es seinem Wesen entspricht. Frieden gehört zum Charakter Gottes. Frieden gehört zur Liebe dazu und Gott ist Liebe. Und genauso kann man sagen, Gott ist Frieden. Als Jahwe Shalom, Gott, unser Friede, hat er sich offenbart, zum Beispiel in Richter 6, Vers 24. Da erscheint der Engel des Herrn, und das ist meiner Meinung nach niemand anders als Christus vor seiner Inkarnation. Er erscheint dem Gideon und grüßt ihn mit diesem schönen Friedensgruß. Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben, weil du mich gesehen hast. Gideon ist überwältigt von dieser Gottesbegegnung und er baut genau dort für den Herrn einen Altar. Er betet also an und nennt ihn, diesen Gott, Jahwe Shalom, Gott unseres Friedens. Der fundamentalste und wichtigste Friede ist also der Friede, den wir mit Gott schließen. Dass aus der Friedenssehnsucht Friedensfindung wird. Das ist das Wichtigste. Aber diesen Frieden finden wir nicht automatisch, denn unser Herz, wie es von Natur aus ist, will immer noch selber Herr oder Gott sein. Und es reagiert auch äußerst allergisch auf Gottes Herrschaftsanspruch über uns. Wir Menschen, wir sind irgendwie von dieser Vorstellung besessen, dass wir nur dann glücklich sein können, wenn wir zu 100% selber über unser Leben bestimmen. Und genau diese Vorstellung, die bringt uns natürlich auch in Konflikt mit unseren Mitmenschen. Der Krieg gegen Gott führt zum Krieg gegen unsere Nächsten. Es ist kein Frieden auf Erden, weil wir keinen Frieden mit Gott haben. Die Lösung für zwischenmenschlichen Frieden liegt darin, unsere Beziehung zu Gott wieder in Ordnung zu bringen. Das geschieht dadurch, dass wir erkennen, dass Christus der Friedefürst ist. Wir haben es besungen und wir denken immer wieder dran. In der Adventszeit und in einer Woche werden wir es nochmal an Weihnachten feiern. Die Weihnachtsbotschaft, sie enthält ja genau diese Wahrheit. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen mit Gott. Jesus Christus, die zweite Person der Gottheit, wird Mensch und ist der perfekte Vermittler. Er ist der Mittler in unserem Konflikt mit Gott. Der Prophet Micha, Micha Kapitel 5, Vers 4, kündigt den Messias mit den Worten an, er wird der Friede sein. Und in Jesaja 9, Vers 5 lesen wir die bekannte Weihnachtsprophetie, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber oder wunderbarer starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und dann lesen wir die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2 und ich vermute, in einer Woche werden wir sie und die meisten Kirchen diese Botschaft wieder lesen. Wir lesen in Lukas 2, dass den Hirten, die bei Nacht auf dem Feld die Schafe hüten, durch die Engel die Ankunft des Messias proklamiert wird. Wir lesen in den Versen 12 bis 14, und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen, und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, sie lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. In den älteren Luther-Übersetzungen lautet Vers 14, und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Gefällt uns eigentlich besser, gell? Aber die Übersetzung ist nicht korrekt. Mittlerweile sind sich die Bibelgelehrten so gut wie einig, dass dies nicht die genaue Übersetzung dieses griechischen Wortes ist. Und selbst die neue Luther-Übersetzung hat das, oder die neueren Luther-Übersetzungen haben es dann angepasst. Die Engel loben Gott und sagen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Friedensankündigung, die so gerne an Weihnachten zitiert wird, enthält ja einen gewissen ernsten Beigeschmack, oder? Friede bei den Menschen seines Wohlgefallens? Nicht bei allen? Frieden den Menschen, auf denen sein Gefallen ruht? Wie können wir Menschen überhaupt Gott gefallen? Da gibt es natürlich die nicht religiösen Menschen, die ganz offen und unverblümt sagen, Gott ist mir egal. Ich weiß gar nicht, ob es ihn gibt, ob es überhaupt einen Gott gibt. Ich will so leben, wie ich das will. Ich bestimme selbst über mein Leben. Ich will selber mein eigener Gott sein. Vielleicht sagen sie das nicht so deutlich, aber das meinen sie. Ich muss und will keinem Gott gefallen. Der fromme, religiöse Mensch sagt, oh, ich will Gott gefallen. Und ich will ein moralisches Leben führen. Ich werde also in die Kirche gehen und ich werde spenden und ich werde mich engagieren und so weiter. Und dann werde ich Gott gefallen und er wird mich segnen und mir ein schönes Leben geben. Aber ist das, wie wir Menschen werden, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht und wir Frieden mit Gott erfahren? Wenn ich mich Gott nur unterordne und ihm gehorche, um mir so seinen Segen und den Himmel zu verdienen, dann ist das letztlich nichts anderes als ein Versuch, mein eigener Erlöser zu sein. Ich würde es mal so sagen, beide Strategien, die gottlose und die fromme, sind Feindschaft gegen Gott. Sie bringen uns nicht den ersehnten Frieden. Wie können wir also Gott gefallen? Was bringt uns echten Frieden? In Hebräer 11, Vers 6 finden wir die Antwort auf diese Frage. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Weihnachten bringt also gar nicht allen Menschen Frieden. Der erste Schritt, den Frieden mit Gott zu finden, besteht darin zu glauben, dass es ihn gibt und dass er in Christus Mensch wurde und uns mit Gott versöhnen will. Wir lesen in Johannes, im Johannesevangelium, in Kapitel 1, Vers 11, da lesen wir auch folgende Worte. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Der Schlüssel, der uns die Schatztruhe von Gottes Frieden aufschließt, ist der Glaube an Jesus Christus, den Friedefürst. Auch der Apostel Paulus nennt Jesus im Epheserbrief unser Friede. Er ist unser Friede. Und im Kolosserbrief, Kapitel 1, Abvers 19, schreibt der Paulus, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, in Christus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen, dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Jesu Weg auf dieser Erde gleicht also einer Friedensmission. Wir können also nicht von Advent und Weihnachten sprechen, ohne auch Ostern, Karfreitag, Ostern im Blickfeld zu haben. Jesus kam, um zu sterben. Er kam, um uns Frieden zu bringen. Er kam, um für unsere Schuld und unsere Sünde und unsere Zielverfehlung, dass wir eigentlich Gott nicht so lieben, wie wir das sollten und ihm keine Ehre bringen. Dazu hat er uns geschaffen und genau an diesem Ziel leben wir vorbei als natürliche Menschen. Er kam, um für unsere Unabhängigkeitserklärung, unsere Rebellion gegen Gott, unseren Egoismus, unseren Stolz, unsere Selbstzentriertheit am Kreuz zu sühnen. Dafür hat er sein Kreuz hat er sein Blut am Kreuz vergossen. Und in dem Augenblick, wenn wir das im Glauben anerkennen und darauf vertrauen, kindlich vertrauen, wenn wir darauf vertrauen, dass es am Kreuz einen Wechsel der Schuldenkonten, wenn wir so wollen, gab. Das heißt, er nahm mein ganzes Schuldenregister auf sich und bezahlte es vollständig und gab mir im Gegenzug sein vollkommenes Lebenszeugnis, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, eine neue Identität. In dem Augenblick, wenn ich das im Glauben erfasse, schließe ich Frieden mit Gott. wenn wir zugeben, dass wir uns nicht selber erlösen können und uns vollkommen darauf verlassen, was Jesus Christus getan hat, da kehrt der Friede ein. Paulus fasst diese Gedanken sehr treffend in Römer 5, Vers 1 zusammen, wenn er schreibt: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Durch das, was Jesus getan hat, wird dieses zerstörte Verhältnis zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt. Es wird sozusagen befriedet. Das ist die gute Botschaft des Evangeliums, die wir auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit proklamieren wollen. Sie ist für uns grundlegend. Sie hat uns eigentlich hier zusammengebracht. Würde uns diese Botschaft nicht so viel bedeuten, hätte sie uns nie erreicht, wären wir heute nicht hier. Und es ist unser Auftrag, den Menschen, die nach Frieden und nach Glück sich sehnen, zu sagen und zu zeigen, wo der Friede zu finden ist, nämlich in Jesus Christus allein. Durch das Erscheinen der Gnade Gottes, durch das Leiden und Sterben Jesu am Kreuz und durch seine triumphale Auferstehung ist es nun möglich, Frieden mit Gott zu bekommen. Den Menschen, die diesen Frieden noch nicht kennen, wollen wir immer wieder sagen, die Friedenssehnsucht, dona nobis pacem, die wird in Jesus Christus, dem Friedefürst, gestillt. Ohne ihn gibt es keinen wahren Frieden. Deshalb hinterfrage kritisch die Ansicht, dass Religion ein Sicherheitsrisiko für den Frieden sei. So wird es ja immer wieder behauptet und zum Teil zu Recht. Klar, Religion kann zu einer echten Bedrohung für den Weltfrieden werden. Viele Konflikte und Kriege in dieser Welt waren und sind religionsbedingt. Und wir können auch nicht die Tatsache leugnen, dass die Kirche leider im Namen Christi im Laufe ihrer Geschichte viel Unrecht getan hat. Sie ist diejenige Institution, die übrigens auch den größten Antisemitismus über Jahrhunderte durch ihre falsche Theologie verbreitet hat. Aber das echte, wahre, unverfälschte Evangelium von Jesus Christus ist nicht einfach eine Religion oder gleichzusetzen mit einer religiösen Institution. Wir kennen hoffentlich alle den Unterschied. Religion, wie definiert man Religion? Es ist dieser erbärmliche Versuch, irgendwie diese Frieden mit Gott zu stiften, wieder in Frieden mit Gott zu kommen, aus eigener Initiative heraus. Also tue ich alles Mögliche, um diesen Gott irgendwie zu befrieden. Ist übrigens ein Prinzip, was wir in allen Kulturen dieser Welt finden. Das ist Religion. Beim Evangelium ist es genau andersrum. Was ist der Unterschied zwischen Religion und Evangelium? Im Evangelium kommt Gott auf uns zu. Er geht den ersten Schritt. Er bietet uns Frieden an. Er schafft die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt möglich ist, wieder Frieden mit Gott zu haben. Echter christlicher Glaube der führt dann zu einer Lebensveränderung und hat das Zeug dazu, seine Anhänger zu Werkzeugen des Friedens zu machen, weil das wahre Christentum in der Tat diese Kraft in sich hat, zerstörte Beziehungen im menschlichen Herzen zu erklären und auch zu heilen. Es ist möglich, Frieden mit Gott zu erleben, denn Gott hat die Grundlage dafür geschaffen. Und wer diesen Frieden mit Gott erlebt, der erfährt dann auch Frieden mit sich selbst. Ich hoffe, wir haben das so erlebt. Aus der Schrift wissen wir aber auch, dass es den äußeren Frieden auf dieser Erde. Und jetzt kommen wir ein bisschen zur Heilsgeschichte und ich möchte das noch hier zum Schluss als letzten Gedanken hinzufügen. Äußeren Frieden auf dieser Erde wird es erst geben, wenn Jesus nach der antichristlichen sogenannten Drangsalszeit wiederkommt und sein irdisches, messianisches Friedensreich hier auf dieser immer noch vergänglichen, zur Rebellion fähigen und dem Endgericht entgegengehenden Erde dieses Reich, sein Friedensreich hier aufrichten wird. Davon lesen wir in Offenbarung 19, 20 und 21. Da wird uns zunächst gesagt, in Offenbarung 19, Jesus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit. Das ist Adventsbotschaft. Letzten Sonntag haben wir uns daran erfreut. Maranatha, dieser Friedensgruß. Jesus kommt wieder. Advent soll uns auf seine Ankunft vorbereiten. Und wenn er wiederkommt, da wird er seine Kinder, seine Gemeinde zu sich nehmen, entrücken. Und dann lesen wir in Offenbarung 20, dass er sein Reich als Messias auf dieser Erde aufrichten wird. Und die Bibel lehrt uns da, dass dieses Reich 1000 Jahre sein wird. Und wir lesen, dass Christus hier auf Erden 1000 Jahre herrschen wird. Und das wird eine Zeit sein, wie es sie nie vorher gegeben hat auf dieser Erde, wo etwas spürbar wird, wie gut es ist, wenn Christus diese Welt regiert, wo etwas ersichtlich wird, wie das ist, wenn Jesus als Friedefürst herrscht und dann eben kein Krieg irgendwo auf dem Planeten mehr sein wird. Und kein Streit zwischen den Menschen und den Völkern. Während dieser Zeitspanne könnten die Menschen sehen und erleben, wie gut das ist, sich mit ihrem ganzen Leben Jesus anzuvertrauen. Auf einer sündigen Erde wird Gott noch einmal seine Herrschaft aufrichten, um zu zeigen, wie gut man es bei ihm hat. Aber am Ende dieser Zeitspanne, dieser 1000 Jahre, wird der Widersacher Gottes, der während dieses Reiches gebunden war, wieder losgelassen. Und was tun die Menschen? In Offenbarung 20, 7 bis 8 wird von Widerstand gesprochen. Kaum ist der Teufel los, rebellieren die Menschen schon wieder gegen Gott und seinen Messias. Es kommt zu einem letzten großen Krieg, bei dem Gog und Magog, diese Namen, die schon in Ezekiel 38 und 39 erwähnt werden, und die Völker der ganzen Erde gegen die geliebte Stadt. Was ist denn die geliebte Stadt? Es ist nicht New York, es ist nicht Washington, es ist nicht Paris und Berlin, es ist Jerusalem. Dass sie gegen Jerusalem ziehen werden. So kaputt und verdorben sind wir Menschen. So abgrundtief sündig ist diese Erde. Und damit ist klar, selbst die idealsten Umstände, nämlich eine lange Zeit, in der der Teufel, der Widersacher, nichts zu melden hat, machen diese sündige Schöpfung nicht heil. Nachdem also auf dieser Erde der letzte Beweis angetreten worden ist, was für Rebellen wir Menschen eigentlich sind, dass selbst die gesegnetesten, friedevollsten Umstände, die Gott schenken kann und die er je geschenkt hat, nicht dazu führen, dass der Mensch im Herzen besser wird, bleibt nur noch das Endgericht und der Neuanfang der neuen Schöpfung. In Vers 9 in Offenbarung 20 lesen wir dann, das Feuer vom Himmel fällt und dieses Mega-Heer, das sich da gegen Jerusalem zusammengefunden hat, vernichten wird. Und der Teufel, der diese Völker verführte, wird dann in den Feuersee und Schwefelsee geworfen. Dort wird er zusammen mit dem Tier und dem falschen Propheten für immer und ewig Qualen erleiden, Vers 10. Und dann lesen wir weiter in Offenbarung 20, was noch geschehen wird am Ende dieser Friedensherrschaft. Ich lese uns dieses Wort, sind die fast die letzten Worte der Bibel, ein monumentaler Text. Offenbarung 20, Abvers 11, das Wort Gottes. Nun sah ich einen großen weißen Thron und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus, und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Und es geht weiter. Wir lesen noch ein paar Verse, die ersten Verse aus Kapitel 21. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Danach. Das wird erreicht sein am Ende der messianischen Herrschaft Jesu. Dann wird der Tod die Toten wiedergeben und die allgemeine Auferstehung der Toten wird stattfinden. Das heißt, es werden auch die Menschen zum Gericht auferstehen, die nie an Jesus geglaubt haben. Menschen, die gegen Gott rebelliert haben, stehen dann als Angeklagte vor Gott und sie werden gerichtet. Und der letzte Feind, der beseitigt werden wird, ist der Tod. Vers 4, und unser Gott wird alle unsere Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod mehr geben und kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Und dann wird Gott die ewige Herrschaft in dem neuen Himmel und der neuen Erde übernehmen. Da wird es ewig Frieden geben. Nach diesem endgültigen, ewigen Shalom bei und mit unserem Friedefürst auf dieser neuen Erde und dem neuen Himmel sehnen wir uns. Wenn du durch Jesus Christus Frieden in Gott gefunden hast, dann wartet diese neue, friedevolle, herrliche Welt auf dich. Gerade während diesen Feiertagen, wenn ich so die Menschen auf unseren Straßen beobachte, vielleicht gerade auf unseren Weihnachtsmärkten, geht es mir zumindest persönlich so, dann finde ich eine gewisse Tragik. Eine Tragik darüber, dass so viele auch hier in unserem sogenannten christlichen Abendland, ich sag's mal so, wenn überhaupt, nur noch so einen christlichen Anstrich haben. Ich sehe diese Menschen, die mit einer christlichen Lebensphilosophie oder Ethik durchs Leben gehen, aber im Grunde keinen echten, tiefen Frieden in Gott gefunden haben. Sie leben hier vielleicht noch mit so einem christlichen Anstrich, mit Besuchen beim lieben Gott zu Weihnachten und vielleicht zu Ostern, wenn es hochkommt. Sie sehnen sich nach diesem irdischen Frieden, aber sie haben keinen Frieden mit Gott gefunden. Und diesen Menschen wollen wir immer wieder sagen, sie freundlich, herzlich, liebevoll einladen. Komm und nimm das Geschenk des Friedens an. Komm zu Jesus, lerne den Friedefürst kennen. Nimm die Herausforderung an und lies sein Wort, wie er sich offenbart hat in den Heiligen Schriften. Das Geheimnis des Friedens, es liegt in der Hingabe an Gott. Wer sich im Vertrauen auf Jesus von ganzem Herzen Gott hingibt, der weiß, dass alles gut werden wird, weil Gott die Kontrolle über sein Leben behält. Unser Friede ist also die Größe Gottes, weil unser Friedefürst nicht nur liebt, sondern die Liebe selbst ist. Weil unser Friedefürst so groß ist, so wunderbar, sind wir in seiner Hand sicher vor jeder Gefahr. Es kann uns nichts passieren, was am Ende nicht gut für uns wäre. Deshalb können wir mit Jesaja sagen, und ich lade euch ein, am Ende dieser Predigt mit mir das nochmal hier laut aufzusagen. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Lieber Herr, in dieser Adventszeit 2023 blicken wir auf und wir sehnen uns nach dir, dem Friedefürst. Danke, dass du diese Sehnsucht tief in unserem Herzen schon in einer Weise gestillt hast. Wir haben dich kennengelernt. Du bist der Friedefürst. Du hast uns den inneren Frieden gebracht. Und wir danken dir für diese Gnade, die wir erleben durften. Wir danken dir, Herr, dass wir dir vertrauen konnten, dass dein Geist uns die Augen des Herzens geöffnet hat, damit wir dich, den Friedefürst, in deiner Schönheit, auch in der Schönheit des Evangeliums, erkennen durften, sein ein Geschenk der Gnade. Und Herr, wir sehnen uns nach deinem Kommen, weil du wirst als der Friedefürst kommen und dein Friedensreich hier aufrichten. So hat uns dein Geist uns das gesagt in deinem Wort. Und ganz zum Schluss wissen wir, dass dieser tiefgehende, allumfassende Shalom, wo du alles in allem sein wirst, der neuen Erde, im neuen Himmel sich manifestieren wird und erfüllt sein wird. Dieser Shalom, dieses totale, ganzheitliche Wohlbefinden in dir, mit dir, in deinem Reich, in Ewigkeit sein wird. Und auch danach blicken wir und freuen uns und sehnen uns. Und wenn wir dieses Lied singen, dann tun wir das als solche, die den Frieden gefunden haben und die sich auch sehnen nach diesem Frieden in deinem Reich und dann auch auf der neuen Erde oder auf der erneuerten Erde und dem neuen Himmel mit dir in Ewigkeit. Dona nobis pacem. Dein Friede wird alles erfüllen. Dein Friede wird von niemandem mehr genommen. Dein Friede bleibt. Amen.